Inflation kommt vor dem Tod oder vor der Umkehr zu Gott. Teuerung in der Bibel. Das Thema ist ganz aktuell. In dieser Woche, das war jetzt am Mittwoch, titelt die Walsroder Zeitung, und was sie hier in den überregionalen Bereichen titelt, das steht in ganz vielen Zeitungen, weil das übernommene Texte sind: Verzicht statt Konsum, Inflation, größte Angst der Deutschen. Und die Bild-Zeitung titelt: Was heißt es konkret für mich, wenn der Euro abschmiert? Hier in München, wo das Oktoberfest stattfindet, ist vielleicht besonders beachtet, was die Maß Bier kostet. Auf dem Oktoberfest 2022 betrug der Preis für eine Maß zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro, je nach Bierzelt. Das waren durchschnittlich 15,7% mehr als im Jahr 2019, also beim letzten Oktoberfest. In den ersten 10 Jahren, das habe ich mal nachgesehen, lag der Preis des Oktoberfestbiers bei 35 bis 36 Kreuzer. Was meine ich mit den ersten 10 Jahren? Die ersten 10 Jahre des 20. Jahrhunderts, also von 1900 bis 1910, 35 Kreuzer. 1920 nach dem Ersten Weltkrieg 2,50 Mark, 1922 50 Mark. Tja, und dann wissen wir, es kam die Hyperinflation. 23 und 24 gab es gar kein Oktoberfest. Vielleicht ein Menetikel für den Titel Inflation kommt vor dem Tod. 1951 nach dem Krieg kostete eine Maß 1,50. 1960, 1,90. Die 10-Mark-Grenze wurde 1996 überschritten. Die 10-Euro-Grenze 2016. Und jetzt sind wir, wie gesagt, bei 13,80 Euro bis 13,80 Euro angekommen. Und übrigens, sogar ein Liter einfaches Tafelwasser kostet 10 Euro. Was ist da teuer geworden? Der Gegenstand oder hat das Geld seinen Wert verloren? Beides stimmt. Der Vorgang ist Inflation. Was mich als ehemaligen Schweizer Bewohner über 22 Jahre immer besonders interessiert hat, wie ist der Wechselkurs zwischen dem Euro und dem Schweizer Franken? Und man sieht hier, was eine stabile Währung ist und was eine instabile ist. Der Schweizer Franken ist hier jeweils, hier ist jeweils 1 Euro auf der Kurve zu sehen, und dann ist die Angabe, wie viel Franken musste man für 1 Euro bezahlen. Also im teuersten Fall hat man für 1 Euro über 1,60 Franken bezahlen müssen und am Ende jetzt nur noch knapp 1 Franken für 1 Euro. Da fragt man sich, wo bleibt der Wert des Geldes? Was ist hier geschehen? Was geschehen ist, das wird jetzt volkswirtschaftlich heute Nachmittag uns der Professor Mann darlegen. Meine Aufgabe als Bibeltheologe ist jetzt, Ihnen einige biblische Perspektiven zu geben in das Thema, wo das Thema Inflation auftaucht. Und da stelle ich fest, dass in der Bibel Inflation immer wieder als Folge schlechter Politik und auch als Folge von Regierungsversagen auftaucht. In einigen Fällen, wie in 1. Mose 47 in Ägypten, ist Inflation das Ergebnis der angekündigten Naturkatastrophe der 7 schlechten Jahre nach den 7 fetten Jahren. Dieses Kapitel 1. Mose 47 ist so interessant, dass ich da einen eigenen Teil darüber mache am Ende, und ich stelle jetzt im ersten Teil einen Überblick über die relevanten Schriftworte voran. Da haben wir zum einen die Texte, die mit Zins und Zinsverbot zu tun haben. etwa im 2. Mose 22, wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln, du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Und im 5. Mose 23 ebenfalls, du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann. Von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder, auf dass dich der Herr dein Gott segne in allem, was du unternimmst in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen. Im Psalm 15 lesen wir auf die Frage, wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke, wider die Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Zumindest der Wert des Geldes wird nicht durch einen Zins- und Zinseszinseffekt vermindert. Auch Hesekiel 18 und 22 spricht kritisch über das Zinsnehmen. Eine positive Stelle haben wir in Sprüche 28. Wer sein Gut mehrt mit Zinsen und Aufschlag, der sammelt es für den, der sich der Armen erbarmt. Im Neuen Testament kommt der Zins nur im Talentegleichnis vor, Matthäus 25 und Lukas 19. Da nennt Jesus die Zinsen des harten Herrn als Maßnahme, als er die anvertrauten Pfunde zurückfordert. Was ist hier zum Thema Inflation und Zins zu sagen? Erstens, das Zinsverbot gilt zwischen den Beteiligten aus dem erwählten Volk. Du darfst von deinem Bruder und speziell vom Verelendeten, vom Armen, nicht Zinsen nehmen. Du darfst aber Zinsen gegenüber Fremden nehmen. Was ist der Hintergrund? Was ist die geistliche Motivation für das Zinsverbot? Denkbar ist die Motivation, wie sie auch im Mittelalter oft angewandt wurde, nämlich, dass die Zeit Gott gehört. Und wenn ich Geld auf Zeit weggebe, dann darf ich nicht die Zeit mir verzinsen. Dann wäre allerdings der Zins auch gegenüber Fremden verboten. Eine gewisse Bevorzugung des eigenen Volkes, eine Stimulierung der internen, also volkseigenen Wirtschaft wäre auch denkbar und dass das Zinsverbot den Armen vor Ausbeutung schützen würde. Das allerdings würde den Niedrigzins der Europäischen Zentralbank wieder rechtfertigen und der amerikanischen Zentralbank, der Fed. Das ist eigentlich auch keine gute Idee, weil wir sehen, wie der Niedrigzins zu vielen negativen Effekten in die Wirtschaft bis hin zur Kinderarmut wegen der hohen Immobilienpreise geführt hat. Der Hintergrund muss ein anderer sein beim Zinsverbot. Der Hintergrund ist, denke ich, der, dass im erwählten Volk, wo man den Glauben, ein geistliches Miteinander, im Umgang miteinander voraussetzen kann, da ist es nicht nötig, diesen Risikoaufschlag vom anderen zu nehmen. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Man braucht auch nicht den Eid im Miteinander der Christen. Man kann sich auf das Wort verlassen, dass es zurückkommt. Und analog beim Zinsverbot. Ich kann mich darauf verlassen, dass das Geld vom erwählten Volk, vom Bruder, von der Schwester zurückkommt. Das ist meine Vermutung hier über das Zinsverbot im erwählten Volk. Eine positive Perspektive auf den Zins findet sich, wie gesagt, in Sprüche 28. Und dort wird der Zins ethisch eingeordnet. Es geht nicht darum, das Geld des ohnehin Reichen zu vermehren, der sich leisten kann, einen Kredit auszugeben, sondern wenn er Zins nimmt, dann soll er den Armen damit unterstützen. Dann springen wir zur Belagerung Samarias nach 2. Könige 6. Dort steigt der Preis für eine Handvoll Taubenmist auf 5 Silberstücke. Gleichzeitig wurde der Hunger so stark, das Essen so teuer, dass es zu Kannibalismus kam. Wir lesen in 2. Könige 6. Danach begab es sich, dass Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer versammelte, und er zog herauf und belagerte Samaria. Und es war eine große Hungersnot in Samaria. Sie aber belagerten die Stadt, bis ein Eselskopf 80 Silberstücke und eine Handvoll Taubenmist 5 Silberstücke galt. Und als der König von Israel auf der Mauer einherging, schrie ihn eine Frau an und sprach: Hilf mir, mein Herr und König! Er sprach: Hilft dir der Herr nicht? Woher soll ich dir helfen? Von der Tenne oder von der Kälte? Und der König sprach zu ihr: Was ist dir? Sie sprach: Diese Frau da sprach zu mir: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach zu ihr am nächsten Tage: Gib deinen Sohn her und lass uns ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer ging. Da sah alles Volk, dass er darunter den Sack auf seinem Leib trug. Und er sprach: Gott tue mir dies und das, wenn Elisa, der Sohn Schaphats, heute seinen Kopf behält. Zur Auslegung: Wieder ist die Situation die der Krise. Nicht eine Naturkatastrophe, sondern der Krieg, die Belagerung. Zweitens, das Volk erscheint ethisch völlig desorientiert und opfert fremdes Leben, um das eigene Leben zu erhalten. Und drittens, dieser Egoismus ist grauenhaft, aber nicht anders zu erwarten. Menschen, die nicht im Innersten an Gottes Wort gebunden sind, können unter großem Druck zu Bestien werden. Die Bibel ist da realistisch, ja unverblümt. Sie ist illusionslos realistisch über den natürlichen Menschen. Not lehrt die einen beten, die anderen fluchen. In der Bitte der Frau an den König: Hilf mir, mein Herr und König, ist noch ein Echo der guten Erwartung an den guten König zu spüren, der ja nach Psalm 72 oder nach anderen Stellen dazu da ist, den Elenden zum Recht zu Gras und Getreide zu verhelfen, wie es dort heißt. Von diesem Bild her, von diesem Idealbild, also nicht ideal, von diesem prophetischen Bild des guten messianischen Königs her, üben die Propheten auch Kritik an den Fürsten ihrer Zeit. So haben wir in Hesekiel 45 folgenden Text. So spricht Gott der Herr: Genug, ihr Fürsten Israels! Lasst ab von Frevel und Gewalttat und tut, was recht und gut ist. Und hört auf, mein Volk von Haus und Hof zu vertreiben, spricht Gott, der Herr. Ihr sollt rechtes Gewicht und rechten Scheffel und rechtes Maß haben. Ein Scheffel und ein Eimer sollen gleich sein, sodass ein Eimer den zehnten Teil von einem Fass hat und ein Scheffel auch den zehnten Teil von einem Fass. Nach dem Fass soll man sie beide messen. Und ein Schekel soll 20 Gramm haben und ein Pfund 50 Schekel. Auslegung: Erstens, Hesekiel bietet den kritischen Gegenmaßstab zur erwähnten Stelle in 2. König 6. Die Obrigkeit hätte die Aufgabe, für gerechtes Wirtschaften zu sorgen und nicht sich am Eigentum der Bürger zu vergreifen. Hesekiel gibt die Maße und die Maßeinteilung genau vor. Es soll gleiche Gewichte und Maßstäbe beim Messen der Ware geben auf dem Markt. Der Staat, der König hätte die Aufgabe, die Willkür hier beim Messen und Wiegen zu verhindern. Aber er tut es nicht. Genug, ihr Fürsten Israel. Zweitens, in der Zeit des herannahenden oder bereits existierenden Exils, eben Hesekiel, hat die Regierung vielleicht gute Argumente. Die Krise ist so, dass wir eine Vermögensabgabe, einen Lastenausgleich brauchen, damit starke Schultern auch stärker tragen können. Saskia Esken von der SPD hat jetzt den Vorschlag wieder eingebracht. Wir bräuchten wie nach dem Zweiten Weltkrieg ein Lastenausgleichsgesetz, sodass die Vermögenden mit einer Zwangshypothek belastet werden, um die Ärmeren zu unterstützen. Tatsächlich jedoch werden die effizient Arbeitenden um den Ertrag ihrer Arbeit gebracht und diejenigen, die weniger erwirtschaftet haben, können sich vielfach auf ihrer Faulheit ausruhen. Hesekiel übt schneidende Kritik an Enteignungen. Man kann dies auch bei anderen Propheten sehen, zum Beispiel in Micha 2. Ihr treibt die Frauen meines Volkes aus ihren lieben Häusern und nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. Darum macht euch auf. Ihr müsst davon, ihr sollt an dieser Stätte nicht bleiben. Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden. Micha hat sehr unsanft die Zerstörung Jerusalems und des Tempels vorausgesagt. Der Tempel wird zum Trümmerhaufen werden, Micha 3. Und das wurde ihm natürlich auch sehr übel genommen. Er hat die Enteignungen kritisiert. Die Familien werden vertrieben aus ihren eigenen Häusern. Und mein Schmuck, der Schmuck des Herrn, wird von den Kindern genommen. Wenn der Staat in die Familien eingreift, dann überschreitet er sein Mandat. Ja, auch in Deutschland und in den USA gab es schon mehrfach Goldverbote für die Bevölkerung. Die letzten Goldverbote sind noch nicht lange her. Denunzianten sorgten dafür, dass diejenigen, die noch Goldmünzen für sich behielten, geschröpft wurden und sogar ins Gefängnis kamen. Das kann wieder passieren. Und schließlich, die Propheten haben mutig ihre Obrigkeiten kritisiert, nicht nur wegen des Götzendienstes, nicht nur wegen der ersten drei Gebote, sondern auch wegen der Missachtung der anderen Gebote, also der Missachtung des Eigentums und damit des Eigenrechts von Familie und Kirche gegenüber dem Staat. Aus den 10 Geboten folgt mittelbar oder unmittelbar die Vertragsfreiheit für die Wirtschaft und das Leistungsprinzip bei der Entlöhnung. Das sind grundlegende Prinzipien für eine soziale Marktwirtschaft. Also nicht den Kapitalismus, den sogenannten böse genannten Turbokapitalismus, wo nur die Vermögenden bestimmen, was geschieht, sondern einen sozial durch den Staat abgefederten, eine soziale Marktwirtschaft, die heute durch den zunehmenden Sozialismus immer weiter ausgehöhlt wird. Dann das letzte alttestamentliche Beispiel in diesem Teil jetzt, Haggai 1, wo Säen und Ernten ins Missverhältnis gerät. Wir lesen ab Vers 5. Nun, so spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt, ein jeder für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Zur Auslegung. Erstens, Haggai benennt präzise das Problem, das geistliche Problem. Die geistliche Orientierung des Volkes wird von einer diesseitigen Ausrichtung, einer aufs Diesseits verengten Ausrichtung und Blickverengung verdrängt. Zweitens, Inflation wird hier technisch beschrieben als Maximierung der Arbeitskraft bei gleichzeitig minimalen Erträgen. Mit anderen Worten, man spart sich die Zeit, die Sense zu schleifen und wundert sich, wenn die Arbeit immer anstrengender wird. Oder ins Geistliche transponiert, wenn man nicht für das Haus des Herrn sorgt, braucht man sich nicht zu wundern, dass es mit dem eigenen Haus nicht recht steht. Drittens, würde man wieder den geistlichen Maßstäben Priorität einräumen, dann würde man die Wahrheit des Wortes aus der Bergpredigt erfahren: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zufallen. Matthäus 24, Hunger und dadurch Inflation als endzeitliches Kennzeichen. Wir lesen ab Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes, Sie kennen vielleicht aus Luther 84, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Auslegung im Hinblick auf unser Thema. Erstens, die Geldentwertung wird zwar nicht ausdrücklich genannt, da Jesus Hunger als Kennzeichen der Endzeit erwähnt, gehört auch Inflation als eine Hauptursache von Hunger zu diesen Kennzeichen. Zweitens, das Zermalmtwerden der Königreiche geht nach Daniel 2, dem letzten Königreich, dem ewigen Reich Gottes, voraus. Drittens, die irdischen Bedrängnisse, Krieg, Hunger, Erdbeben, werden durch die geistlichen und sozialen Bedrängnisse für die Christen verstärkt. Vers 9, sie werden euch der Bedrängnis überantworten und euch töten, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Falsche Propheten, viertens, setzen das Gesetz außer Kraft und berufen sich lügnerisch auf ein höheres Liebesprinzip. Das ist im Grunde der Duktus der liberalen Theologie seit 200 Jahren. Es sind falsche Propheten, die die Liebe ohne das Gesetz predigen, die das Gesetz nicht als Gesetz der Freiheit Gottes verstehen, sondern die es als Einengung des Menschen, als das verstehen, was das Evangelium überwunden hätte. Dabei wirken beide zusammen, um die Liebe erst zu entzünden und in den rechten Bahnen zu erhalten. weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. So ist es heute am Tage. Christen jedoch halten am Recht Gottes, am Gesetz Gottes fest. Und wer darin beharrt, heißt es am Ende, der wird selig. Noch eine Stufe weiter. Offenbarung 6, das dritte und vierte Siegel, das das Lamm öffnet. Das schwarze und das fahle Pferd. Wir lesen ab Vers 5. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und Wein tue keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich eine Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Auslegung. Erstens, Hunger entsteht, wenn Nahrungsmittel unbezahlbar geworden sind. Zweitens, der Vergleichsmaßstab für die Preise ist der Wert in einem Edelmetall. Hier das Silber. Edelmetalle können im Wert nicht so leicht vom Menschen manipuliert werden wie andere Werte, denn sie sind knapp. Insbesondere Papiergeld kann man ganz leicht vermehren. Noch leichter vermehren kann man Buchgeld, also den digitalen Euro, den man im Begriff ist einzuführen. Hier wäre die Manipulation so einfach, dass diese Währung kaum irgendeinen fassbaren Wert hat. Schon bei Papier war der Wert gering. Ich blende mal hier die goldene Konstante ein. Die obere Linie nehmen wir mal als Fixpreis für das Gold. Und dann trägt man ein, welchen Wert unsere Papierwährungen gegenüber dem Gold haben. Ganz links ist das Jahr 1900 zu sehen. Das ist etwas schlecht zu erkennen. Hier links unten steht 1900 und ganz rechts geht es bis 2018 in dieser Grafik. Und man sieht, wie am Gold gemessen sich der Wert einzelner Währungen immer gegen Null entwickelt. Alle Währungen, selbst die Mark, das ist die blaue Linie links, erreichte in der Hyperinflation ihren Wert Null und wurde abgeschafft durch die Reichsmark. Ebenso ging es dem Yen, dem US-Dollar und nun auch dem Euro. Der scharf nach unten gehende senkrechte Pfeil, da oben steht Richard Nixon, kündigt den Goldstandard auf, das war 1974. Wenn man die Bindung einer Währung an einen Goldstandard aufgibt, dann geht der Wert binnen kurzem gegen Null. Und damit kehre ich zur Besinnung auf Offenbarung 6 zurück. Wenn eine Währung dem Zugriff des Sünders überlassen bleibt, dann führt der Weg vom schwarzen zum fahlen Pferd. Oder anders gesagt, und damit, daraus habe ich den Titel des Vortrags genommen, von der Inflation zum Tod. Dieser dritte apokalyptische Reiter hat eine Waage in seiner Hand. Die Waage kann man in diesem Zusammenhang nur als Symbol des Gerichts, genauer als Repräsentant der Teuerung und der Hungersnot auffassen. Das alttestamentliche Modell für den Vers 5 findet sich, wie bei dem vorangehenden Vers, im dritten Buch Mose und bei Hesekiel. Außerdem fällt die enge Parallele zu Matthäus 24 auf, was wir gerade gelesen haben. Auch dort folgt auf das Blutvergießen der Hungersnot und die Teuerung. Es wird immer deutlicher, dass Offenbarung 6 mit den den Plagen in 3. Mose 26 und Matthäus 24 entspricht. Die Waage bedeutet Rationierung, vor allem des Brotes, des Grundnahrungsmittels. Die Teuerung ist aber nicht auf alle Güter hier erstreckt, weil Öl und Wein noch ausgenommen sind. Es ist noch nicht das letzte Ende. Und dann die genauen Angaben für diese Teuerung hier. Ein Schönix Weizen für einen Denar, das ist ein griechisches Getreidemaß. Und das wird unterschiedlich auf 0,8 bis 1,2 Liter geschätzt, also etwa ein Liter. Nach Herodot erhält jeder Mann des persischen Heeres beim Angriff auf Griechenland täglich eine Schönix Weizen, also etwa ein Liter Weizen. Das ist also ungefähr eine Tagesration. Nach Cicero bezahlte man normalerweise für 12 Maß Weizen einen Denar. Wenn also eine Schönix für einen Denar zu zahlen war, dann haben wir eine wirkliche Teuerung mit bösen Folgen für die ärmere Bevölkerung. Ein Denar war die römische silberne Hauptmünze. Zu Neros Zeiten betrug ihr Gewicht 115 Gramm. Ein Denar war der übliche Tageslohn für einen Arbeiter, der 12 Stunden am Tag arbeitete. Von daher ist ein Denar für ein Liter Weizen Ausdruck einer starken Teuerung. Drei Schönigsgerste für einen Denar übersteigt wieder weit das Übliche. Cicero nannte einen halben Denar als Preis für 12 Maß Gerste. Ja, und wie gesagt, es handelt sich noch um Teilgerichte. Öl und Wein sind ausgenommen und auch der vierte Teil der Erde. Drei Viertel der Menschheit bleiben also verschont. Das waren nun einige Aspekte im Kurzdurchgang durch Altes und Neues Testament, einige Beispiele. Und jetzt wollen wir etwas länger verweilen bei 1. Mose 47. Josef und der Pharao in der Krise. In diesem Kapitel wird der Pharao, wird der Staat in Ägypten Universaleigentümer aller Güter in Ägypten. Ich brauche noch mal einen Schluck. Wir lesen ab Vers 13. Es war aber kein Brot im ganzen Lande, denn die Hungersnot war sehr schwer, sodass Ägypten und Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das sich im Lande Ägypten und im Lande Kanaan fand, für das Getreide, das sie kauften. Und er tat alles Geld in das Haus des Pharao. Als es nun an Geld gebrach im Lande Ägypten und in Kanaan, kamen alle Ägypter zu Josef und sprachen: Schaffe uns Brot! Warum lässt du uns vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Josef sprach: Wenn das Geld zu Ende ist, schafft euer Vieh her. Dann will ich euch Brot dafür geben. Da brachten sie Josef ihr Vieh und er gab ihnen dafür Brot. Für Pferde, Schafe, Rinder und Esel. So ernährte er sie mit Brot das Jahr hindurch für all ihr Vieh. Als das Jahr um war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm: Wir wollen unserem Herrn nicht verbergen, dass nicht allein das Geld, sondern auch alles Vieh dahin ist an unseren Herrn und nichts ist nichts mehr übrig vor unserem Herrn als nur unsere Leiber und unser Feld. Warum sollen wir unter deinen Augen zugrunde gehen, wir und unser Feld? Kaufe uns und unser Land für Brot, dass wir und unser Land leibeigen seien dem Pharao. Gib uns Korn zur Saat, dass wir leben und nicht sterben und das Feld nicht wüst werde. So kaufte Josef dem Pharao das ganze Ägypten. Denn die Ägypter verkauften an jeder seinen Acker, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so wurde das Land dem Pharao zu eigen. Und er machte das Volk leibeigen von einem Ende Ägyptens bis ans andere. Ausgenommen das Feld der Priester, das kaufte er nicht. Denn den Priestern war vom Pharao das Einkommen zugeteilt und sie nährten sich von diesen Zuteilungen, die ihnen der Pharao gewährte. Darum mussten sie ihr Feld nicht verkaufen. Da sprach Josef zu dem Volk: Siehe, ich habe heute euch und euer Feld für den Pharao gekauft. Siehe, da habt ihr Korn zur Saat und nun besät das Feld. Und von dem Ertrag sollt ihr den fünften dem Pharao geben. Vier Teile sollen euer sein, das Feld zu besäen und zu eurer Speise und für euer Haus und eure Kinder. Sie sprachen: Du hast uns unser Leben, du hast uns beim Leben erhalten. Lass uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn, dann wollen wir dem Pharao leibeigen sein. So machte es Josef zum Gesetz bis auf diesen Tag, den fünften vom Feld der Ägypter dem Pharao zu geben. Ausgenommen blieb das Feld der Priester, das wurde nicht dem Pharao zu eigen. Zur Auslegung, da habe ich 8 Punkte. Erstens der Kontext. Gerade war die Familie Jakobs und Josefs wieder vereint. Jakob hatte den Pharao gesegnet. Sie hatten die beste Gegend Ägyptens als Siedlungsgebiet zugesprochen bekommen. Keine Rede von einem Verschulden des Pharao. Die Abfolge der fetten und kargen Erntejahre bietet die Folie für die Prüfung der Jakobssöhne. Würden sie in der Bedrängnis, in der Krise wenigstens einen Rest an Zusammenhalt zeigen? Und bekanntlich bestehen die Brüder diesen Test, sie werden wieder vereint, aber vorläufig nicht in Kanaan, sondern in Ägypten, im Land Gosen angesiedelt. Zweitens der Fokus. Josef steht nun in den 17 Jahren, in denen die Jakobsfamilie wieder komplett in Ägypten lebt, in der doppelten Loyalität gegenüber dem Pharao und gegenüber seiner Familie. Josef bewährt sich, indem er seinem alten Vater und seiner Familie Sicherheit in der Fremde verschafft, eben in Gosen. Von der Leibeigenschaft der Ägypter bleiben die Israeliten verschont. Drittens, wie ist der Ablauf der Geschehnisse hier? Voran geht die Verstaatlichung der Ernteerträge schon in den ersten 7 fetten Jahren. Das ist verständlich, um ein egoistisches und gewinnorientiertes Horten zu verhindern. Und dann begannen die Jahre mit den schweren Ernteeinbußen. Ein knappes Angebot führt zu hohen Preisen, wie wir jetzt bei Gas und Treibstoff erleben. Nach einem Jahr war der Getreidepreis so extrem gestiegen, dass die Ägypter bereits alle Ersparnisse für Essen aufgebraucht haben. Mit fortschreitender Hungersnot verstaatlicht Josef also nach und nach a. das Geld, b. das Vieh, Verse 16 und 17, und c. das Land, Vers 20. Mit der Ausnahme des Priestereigentums. An diesem Punkt meint etwa der Ausleger Morris, das Wort des Pharao habe die Meinung des Josef an dieser Stelle zunichte gemacht. Also Josef hätte hier keine Schuld, ich denke es auch nachvollziehbar, keine Schuld an den Privilegien der götzendienerischen Priester in Ägypten. Die Priester bleiben in direkter Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen. Diese Abhängigkeit kommt auch in der Liturgie der ägyptischen Religion zum Ausdruck, in der sich der amtierende Priester beim täglichen Ritual mit den Worten legitimiert: Ich bin wahrlich ein Priester des Gottes, der König ist es, der mir befohlen hat, den Gott zu schauen. Also in den abgeschlossenen Tempel im heiligen Bezirk die Opfer darzubringen und im Reich der Götter zu verkehren. Nach Geld, Vieh und Land kommt D in der 4. Stufe die Leibeigenschaft und die Freiheit. Vers 21. Die Lutherbibel folgt mit der Übersetzung Leibeigen dem samaritanischen Pentateuch und der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Der Begriff für die Leibeigenschaft ist im hebräischen Text etwas konkreter gefasst Und die Übersetzung von Schlachter gibt es so wieder: Das Volk aber ließ er in die verschiedenen Städte bringen, von einem Ende Ägyptens bis zum anderen. Ähnlich in der Übersetzung von Buber-Rosenzweig: Das Volk aber, das ließ er hinüberziehen nach den Städten, von einem Rand der Gemarkung Ägyptens bis zum anderen Rand. Gemeint ist also offenbar, dass die Niederlassungsfreiheit aufgegeben ist. Wie auch immer man übersetzt, es geht um Unfreiheit. Und die ist mit den Übersetzungen von Schlachter und Buber zu konkretisieren als Bewegungsunfreiheit, als Konzentration der Bevölkerung. Wir haben also neben der Zentralisation der Verwaltung, neben der Einrichtung der Kornmetropolen, auch eine Konzentration der Bevölkerung. Denn die hatte auf dem Land ohnehin keine Erträge mehr zu erwarten. Die normalen Staatseinkünfte waren versiegt. Jetzt werden Geld und Güter, die Ägypter privat angespart hatten, eingezogen. Es wird also alles verstaatlicht. Kommunismus? Fragezeichen. Entschuldigung. Kommunismus? Fragezeichen. Ich habe mir notiert, wohl einem Volk, wenn in solchen Zeiten nicht ein Josef Stalin an der Spitze steht, sondern ein Josef ben Jakob. Viertens, die Ägypter akzeptieren die Reduktion des Lebens auf die nackte und staatsabhängige Existenz erstaunlich gerne. Vers 25, lass uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn, dann wollen wir dem Pharao leibeigen sein. Oder Vers 27 bei Buber, mögen wir Gunst vor den Augen meines Herrn finden, dass wir Pharaos Knechte werden. Es war also nicht Josef, sondern das Volk selbst, das sich verkaufte und hingab. So Morris. Haben wir hier ein antikes Vorspiel von Klaus Schwabs, Own nothing and be happy, besitze nichts und sei glücklich. Warum weigern sich die Ägypter nicht? Warum gab es keine Proteste? Denn was in den Kornspeichern eingelagert war, war doch bereits der Ertrag ihrer Arbeit und nicht der Ertrag des Pharao. Offenbar waren die Ägypter ein lethargisches Volk, das sich die Enteignung gefallen ließ. Und man erwartete später von den Israeliten, sich auch alles gefallen zu lassen, als dann die Repressionsmaßnahmen im zweiten Buch Mose begannen. Man kann vielleicht sagen, nicht die Staatsform an sich macht es aus, ob eine Regierung als unterdrückerisch oder als hilfreich empfunden wird, sondern der Geist, der die Regenten lenkt. Insofern hat Peter Hane recht, wenn er sagt, es gebe keine christliche Politik, sondern nur christliche oder nicht christliche Politiker. Nur gute Bäume bringen gute Früchte, sagt Jesus. Aber eine Tat ist nicht nur dann gut, wenn sie von einem guten Menschen getan wird, sondern wenn sie auch in sich gut ist. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Es geht um den Geist, der auch die Regierten lenkt. Also insofern gibt es schon auch christliche oder gute und schlechte Politiker als auf die Personen bezogen. Und auf diesen Punkt hat Luther in seiner Auslegung den Finger gelegt. Er hat gesagt mit Psalm 105, Vers 22, es geht schon auch darum, was für ein Geist der Herrschende in der Bevölkerung, bei den Regierten und in der Regierung ist. Und im Psalm 105 heißt es, dass Josef das Volk und ich glaube auch die Fürsten unterwiesen hat in seiner Zeit. Er hat ihnen vielfach gute Predigten gehalten, um zu verstehen, um was es hier geht. Die Ägypter, so sagt Luther zu Recht, erkannten in Josef ihren Heiland, wie er ja tatsächlich eine Vorschattung auf Jesus Christus war. Und ihm zuliebe haben sie tatsächlich gerne ihre Steuern gezahlt, weil sie spürten, wie es dann später in Römer 6 formuliert ist, deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, Denn sie, die Obrigkeit, also eine gute Obrigkeit, ist Gottes Diener, auf dessen Dienst beständig bedacht. Wir können nur beten, o Herr, schenke uns eine Obrigkeit, die auch auf deinen Dienst bedacht ist, die das Gesetz Gottes als Maßstab für Gut und Böse herannimmt und nicht neue Maßstäbe erfindet. Fünftens, der Erzähler erwähnt eine Steuer von 20% auf alle Erträge und der Erzähler, Mose, hat das noch erlebt, dass diese 20% Steuer noch in Kraft waren. Im Lichte der heutigen Mehrwertsteuer ist das nicht viel, also nicht übermäßig viel, gerade wenn man die übermäßigen Steuern einbezieht, die zur Mehrwertsteuer dazukommen, in unserer Zeit. Die ägyptischen Bauern waren zwar nicht mehr Eigentümer ihrer Felder, aber sie mussten für die Pacht nichts bezahlen. So waren sie faktisch Besitzer und für den Moment macht es keinen Unterschied, ob sie Eigentümer oder nur Besitzer dieser Felder waren. Und vermutlich gab es für die nichtbäuerliche Bevölkerung analoge Bestimmungen. Und von hier aus suchen wir die Antwort auf die Frage, wie sind diese 20% zu bewerten? War das viel oder wenig? Wie ist es zu bewerten, dass durch Josefs Wirtschaftspolitik das gesamte Vermögen verstaatlicht wird? Wie ist es zu bewerten, dass durch Josefs Wirtschaftspolitik das gesamte Vermögen verstaatlicht wird? Hören wir noch einmal Martin Luther. Er sagt dazu, es war eine große Erleichterung, zumal bei fruchtbarem Boden. Die Äcker gehörten nun dem Pharao, aber die Bauern durften 80% der Erträge behalten. Luther vergleicht es mit den Verhältnissen der eigenen Zeit. Bei ihnen musste von 20 Gulden ein Gulden dem Fürsten abgeführt werden. Und Luther hoffte, dass es dabei bleiben möge, aber er fürchtet, dass bald ein Drittel oder gar die Hälfte abgeführt werden muss, oder aber, ob man uns am Ende noch alles abnehmen würde. Und er erinnert an die Biersteuer, die lange bestanden hat und es sei des Schindens kein Ende. Ja, der Wucher, sagt Luther, wächst über alle Maßen sehr. Wie ich denn neulich von einem Wucherer gehört habe, der von 100 Gulden 80 genommen hat. Und so weiter. Und ich springe noch zu dem Schluss. Eine hohe Besteuerung, sagt er, sind greuliche Strafen, so jetzt Deutschland leiden muss, darum, dass wir Gott nicht geben wollen, was wir ihm schuldig sind, nämlich was zur Erhaltung des Predigtamtes vonnöten ist. Denn dazu will jetzt niemand etwas geben. Ja, für das Predigtamt oder mit Haggai gesprochen für das Haus Gottes möchte man nichts geben und wundert sich, wenn es dem eigenen Haus schlecht geht. Eugene Merrill bewertet die 20% und die Josefs Wirtschaftspolitik so, dass er sagt, Josef ermöglichte dem König, Land und Volk zu kontrollieren wie nie zuvor. Nun, dies müsste die Entwicklung eines Mittelstands gefördert haben, was tatsächlich von der Zeit von Pharao Sesostris berichtet wird. Handwerker und Kaufleute vermehrten sich in dieser Zeit stark. Positiv wertet auch Helmut Frey den Vorgang. Wir haben zwar Ägypten als absoluten Staat mit zentraler Staatsgewalt, aber die ägyptische Kirche geht gestärkt aus der Reform hervor. Ein Problem sieht Frey jedoch darin aufziehen, dass Israel in Gosen Grundbesitz gewinnt und seeshaft wird und die Perspektive Abrahams zum gelobten Land verliert. Ein kaltes Fürchten beschleiche den Leser, so Helmut Frey. Die Frage ist, ist die Heilsgeschichte abgebrochen, die Abraham-Verheißung vergessen, verstummt das Zeugnis der Hoffnung auf das selbstbestimmte Leben im eigenen Land unter dem göttlichen Gesetz der Freiheit? Und Frey erinnert an 1. Mose 26, wo in der Hungersnot Isaak nach Ägypten ziehen wollte, wie einstmals Abraham schon, und sagt ihm: Zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Bleibe als Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen. Und wir wissen, dass durch die große Schuld der Josefs Brüder Josef nach Ägypten gelangte und in Kanaan dann die Hungersnot so drückend war, dass auch die ganze Familie schließlich nach Ägypten gelangte. Hier ist die Lage anders. Und da sagt Gott zu Jakob, Vers 3, Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir nach Ägypten ziehen, aber ich will dich auch wieder heraufführen. Und dann ging er. Das Sein des Gläubigen in der Welt und für die Welt, aber nicht von der Welt und nicht wie die Welt, kommt in der Existenz des Gottesvolkes ständig zum Ausdruck. Dass Israel zur Zeit Josefs in Gosen Wohnung nehmen konnte, steht für die Berufung der Kirche als Volk Gottes in und für die Welt, am Rand, an der Grenze, letztlich an der Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit. Also manche Gemeinden und Christen wollen gerne irgendwie mittendrin sein, kulturrelevant sein, bedeutend sein. Aber das Volk Gottes lebte als Nomaden an der Grenze. Die Vergänglichkeit der irdischen Güter ist beim Geld nur besonders augenfällig, aber auch bei allen Immobilien. Und das bezeugt, dass wir Nomaden, ein wanderndes Gottesvolk sind. Israel ging nicht in Ägypten auf, trotz der Privilegien, die ihnen Josef verschaffte, sondern es musste einmal wieder heraus, herauf, nach Ägypten hinab, nach Israel, nach Kanaan hinauf. Egal aus welcher Himmelsrichtung man nach Jerusalem kommt, es ist ein Aufstieg. Das sind die Aufsteiger. Man macht Aliyah, wenn man nach Jerusalem kommt. Die, die Israel verlassen, sind die Absteiger im hebräischen Sprachgebrauch. Der nächste Abschnitt von der Überführung der Leiche Jakobs nach Kanaan zeugt genau davon. Sechstens, Josefs Maßnahme schafft Rechtssicherheit in einer Zeit der Krise. Immer noch ist zu fragen, ob er nicht ungewollt den wirtschaftlichen Grund gelegt hat für die allgemeine Überhöhung des Pharao, beziehungsweise ob er diese Überhöhung nicht noch verfestigt hat. Der Pharaonenkult wird zum geheimen Hindernis werden, dass der Pharao einmal Israel nicht ziehen lassen will. Er müsste nämlich seine Unterlegenheit gegen Jahwe, den Herrn, anerkennen. Siebtens, wir können mit Luther auch fragen, ob Josef mit dem Privileg für die gottlosen und abgöttischen Priester das Richtige getan habe. An dieser Stelle ist jedoch die Verantwortung des Pharaos, den Anschlag zu bringen. So Luther mit Psalm 105. Das habe ich Ihnen hier nochmal notiert. Was Luther in diesem Zitat sagt, habe ich Ihnen bereits von der Predigt Josefs vorhin gesagt. Achtens. 1. Mose 47 zeigt, dass Josef seiner Familie und ihrem Glauben Priorität einräumte. Der viele Besitz, den er in Ägypten verwalten durfte, hatte seine Augen nicht geblendet. Er hatte also mit den ganzen Maßnahmen tatsächlich die Macht des Pharao ins Unermessliche gestärkt. Er hat es aber auf eine Weise getan, die dem Volk gut getan hat und am Leben erhalten hat, sodass sie ihn als ihren Lebensretter, als ihren Zaphenat Paneach, der das Leben erhält, loben konnten. Und er konnte sagen, das Ganze ist Gottes Wille gewesen, um viel Volk am Leben zu erhalten. Nur heimisch werden konnte man in der ganzen Lage nicht. Und der spätere Pharao, der nichts mehr wusste von Josef, konnte diese Macht wieder zum Bösen missbrauchen. Letzter Teil, Zusammenfassung. Erstens, alle irdischen Güter sind vergänglich. Beim Geld ist es nur am augenfälligsten. Zweitens, die Vergänglichkeit der irdischen Güter und die aktuelle Inflation sollte dazu dienen, dass Menschen wieder anfangen, nach den bleibenden Werten zu fragen. Und ich denke, das wäre die Botschaft von uns Christen in der Krise, zu vermitteln, was köstlicher ist als Gold und viel feines Gold. Das ist die klare Antwort der Bibel aus Psalm 19. Da heißt es etwa, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Und im Neuen Testament, 1. Petrus 1, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid oder von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war. Das ist klar, hier ist ganz klar, was ewig ist. Viertens, wir sind also teuer erkauft, mit einem Kaufpreis von unendlichem Wert. Und genau das gibt unserem Leben eine unendliche Würde, die nicht mit Geld, Besitz, nicht mit Status, Gesundheit oder Schönheit, also nicht mit irdischen Vergleichsgütern gemessen werden kann. Fünftens, das Fragen nach sicheren Geldanlagen kommt gerade in unserer Zeit, in der wir fürchten, viel zu verlieren, nicht zur Ruhe. Die Zeitschriften sind voll davon. Doch wenn wir nicht durch Silber und Gold, nicht durch Aktien und Grundbesitz gerettet werden, nicht durch Behörden und Staaten, sondern durch das teure Blut Jesu Christi, können wir doch in großer Gelassenheit die Dinge dieser Welt gebrauchen, als hätten wir sie nicht. Und wenn sie uns genommen werden, nicht verzweifeln, weil sie letztlich alle dem Schöpfer gehören. Damit geben wir allerdings nicht dem Unrecht einfach die Klinke in die Hand. Dass Christen auch vor Gericht um Recht und Verlässlichkeit von Verträgen und um die Unverletzlichkeit des Eigentums und der Wohnung kämpfen sollten, um die Religions- und Meinungsäußerungsfreiheit, das steht für mich außer Frage. Und sechstens, wir sehen an der Josefsgeschichte, dass in Extremsituationen und bei einer geistlich zuverlässigen Regierung auch straffe, einschneidende Maßnahmen nötig sein können. Diese können jedoch nur temporär und nur bei einer selbstlosen, bei einer uneitlen Führung gerechtfertigt sein. Davon sind wir heute denkbar weit entfernt. Und siebtens, noch in Bezug auf Josefs Predigt nach Psalm 105, für das Bestehen einer Demokratie ist ein entsprechender Bildungsstand und mit Luther gesprochen auch ein entsprechender geistlicher Stand in der Bevölkerung unerlässlich. Da wir diesen heute Stück für Stück verlieren, verliert auch unsere Demokratie an Kraft. Welche Werte bleiben? Es ist Zeit, dass der Herr handelt. Sie haben dein Gesetz zerbrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und viel feines Gold. Amen.